Und es geht los.
Moin.
Hallo. Ich bin laut, habe ich das Gefühl? Ich spreche mal nicht so laut. Sagen Sie bitte, wenn Sie das stört mit dem Sound. Dann gucke ich, ob ich mit dem Mikro noch was machen kann. Das ist sowieso so ein bisschen komisch. Moment. Ich glaube, ich muss das nochmal anders machen. So. Ja, ist der Ton in Ordnung, wenn ich so spreche in dieser Lautstärke? Gut, danke. Dann können wir auch direkt anfangen. Bitte, wenn Sie zwischendurch mal Kapazitäten haben, dann überlegen Sie, ob Sie irgendwo noch was brauchen. Also noch Beispiele zu den letzten Gruppensachen, noch mehr Beispiele als die, die wir hier besprochen haben, oder zu den Sachen, die wir jetzt besprechen. Denn jetzt gerade habe ich noch Kapazitäten, Podcast-Folgen zu machen, und das wird dann ab der nächsten Woche weniger. Und dann ist ja auch schon bald alles vorbei. Also überlegen Sie. Gut, hüpfen wir direkt dahin, wo wir letztes Mal aufgehört haben, oder? Wir waren in dieser Definition mit den vielen Teilen. Da haben wir zwei Körper, K und L. L ist gegebenenfalls der größere. Und wir nennen L über K eine Körpererweiterung. Genau dann, wenn K ein Teilkörper von L ist. Wir sagen dann auch, dass L ein Erweiterungskörper von K ist. Und wichtig ist bei Teilkörpern, dass die Verknüpfungen die gleichen sind. So wie sonst auch immer bei Gruppen und bei Ringen und so. Und wir hatten auch schon Beispiele letztes Mal. Etwa ist C über R, eine Körpererweiterung, R über Q ist auch eine, C über Q ist auch eine. Gut, und dann haben wir auch schon besprochen, dass man im großen Körper einen Teil der Multiplikation vergessen kann, in dem Sinne, dass man sich nur Produkte anguckt, bei denen der Eintrag links aus dem kleinen Körper kommt. Und dann ist das so, als würde man Skalarmultiplikation machen. Das heißt, dann kann man den großen Körper als Vektorraum über den kleinen erfassen. Hatten wir auch schon ein Beispiel. Wir können uns zum Beispiel C als Vektorraum über R vorstellen, indem wir C schreiben als Menge aller Linearkombinationen dann in dieser Sprache. A mal 1 plus B mal I, wobei A und B letzte Zahlen sind. Dann kann man sich überlegen, dass die Menge, die aus 1 und I besteht, eine Basis bildet für C als Vektorraum über R. Und dann sehen wir, dass es ein zweidimensionaler Vektorraum ist. Und in der Sprache der Körpererweiterung sagen wir dann, dass der große Körper Erweiterungsgrad 2 über den kleinen hat. Das sieht so ähnlich aus wie der Index bei Gruppen, und das ist kein Zufall. Wenn Sie mehr wissen wollen, kommen Sie in die Galois-Theorie vorlesen. Hier haben wir also die Notation für den Erweiterungsgrad. Eckige Klammern. Der große Körper steht links, der kleine Körper steht rechts, genau wie bei Gruppen, wo auch die große Gruppe links steht und die Untergruppe rechts. Und ich schalte mal hier auf die Tafel. So. Eine endliche Erweiterung ist eine mit endlichem Erweiterungsgrad, so wie hier. C über R ist eine endliche Erweiterung. Und dann gibt es aber auch unendliche Erweiterungen, da sagt man, der Erweiterungsgrad ist unendlich, und dann können Sie das auch mit dieser Notation hinschreiben. Das ist das, was mich in der Regel weniger interessiert. Ich bin ja mehr endlich unterwegs, aber Sie sollten es wenigstens mal gehört haben. Genauso wie Sie ja auch in der linearen Algebra meistens mit endlich-dimensionalen Vektorräumen arbeiten, aber ja trotzdem wissen, dass es auch unendlich-dimensionale gibt. Ich habe irgendwo eine Hand gesehen. Hat sich das erledigt?
Na, ich würde gerne noch ein Beispiel zu dem Grad, wie man den Grad bestimmt.
Da kann ich später noch sagen, den Grad zu bestimmen ist in der Regel eine nicht triviale Aufgabe. Und deswegen werde ich darauf nochmal näher eingehen, wenn wir auch dahin kommen. Aber das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Wenn man nicht irgendwelche Tricks hat, um den irgendwie ausrechnen zu können, also quasi sich herleiten zu können, dann muss man eine konkrete Basis hinschreiben. Also Elemente finden aus dem großen Körper, die über den kleinen, den ganzen großen Körper erzeugen, so wie wir das hier gemacht haben. Da kommt noch mehr. Weiter geht's. Oh.
Der Erweiterungsgrad von zwei Körpern ist quasi genau dann unendlich, wenn der kleinere Körper endlich ist und der größere, also zum Beispiel.
C über Q ist unendlich und Q ist auch unendlich.
Ja, also was wäre dann der Erweiterungsgrad von R und den zwei Körpern jetzt zum Beispiel?
Da ist die Frage, ob das wohl definiert ist. Moment,
ich möchte die Frage ordentlich formulieren. Also Sie denken, Sie wollen sich diese Körpererweiterung angucken, R über einen Körper mit nur zwei Elementen, also Z oder 2Z. Okay, gucken wir uns das an. Ist das überhaupt ein Teilkörper von R?
Nee.
Genau, das ist das Problem. Und es gibt noch ein weiteres Problem, ein theoretisches, was bei dieser Art von Konstruktion häufig im Weg steht, das heißt, es existiert gar nicht. Das hat Charakteristik 2, R Charakteristik 0. Das kann nicht im gleichen Körper leben. In einem Körper gibt es nur eine Charakteristik. Das kann manchmal helfen, wenn Sie nach Beispielen suchen, um so ganz komische Konstellationen auszuschließen.
Okay.
Okay, gut. Schön, gut, dass wir darüber gesprochen haben, ja?
Müssen dann also die Charakteristiken immer gleich sein?
Übersichtbar. Was ich gesagt habe, deutet ja irgendwie darauf hin, aber Sie können ja nochmal selbst überlegen, ob Sie das beweisen können. Ja. Wir waren eigentlich bei algebraisch. Ein Element aus dem großen Körper heißt algebraisch über dem kleinen genau dann, wenn es Nullstelle ist von einem Polynom mit Koeffizienten aus dem kleinen Körper, und das darf bitte nicht das Nullpolynom sein, sonst wäre es langweilig. Gucken wir uns Beispiele an. Achso, und es geht auch, dass man nicht algebraisch ist, sondern heißt von transzendent. Gucken wir über Q. Wir nehmen tatsächlich C, das heißt, wir gucken nach komplexen Zahlen und fragen uns, ob die algebraisch sind über Q, und ich steige ein mit der Zahl. Das ist eine komplexe Zahl, und ich möchte gerne wissen, ob das eine algebraische Zahl ist über Q. Was denken Sie? Sehen Sie ein Polynom, das funktioniert? Vorsichtige Meldung?
Ja, x Quadrat plus 1.
Ist Ihnen eine Nullstelle davon?
Nee.
Dann
doch.
Doch. Doch. Sehe ich auch so.
Ja.
Und hat es Koeffizienten aus Q?
Ja.
Ja, und ist auch nicht das Nullpolynom. Alles richtig gemacht. Ja, funktioniert. Das ist die Nullstelle von x hoch 3 minus 2. Das wird auch aus dem x, ist auch nicht das Nullpolynom. Also ist das kurze Zahl. Und dieses Polynom hat noch zwei, ich würde sagen, interessantere Nullstellen. Überlegen Sie mal welche. Die sind dann automatisch auch algebraisch über Q. Und wieder sind wir schon mit so einem halben Fuß in der Galois-Theorie, wenn wir dann zweite überlegen. Deswegen beherrsche ich mich auch schon die ganze Zeit. Es ist schwierig zu zeigen, dass eine Zahl nicht algebraisch ist. Sie wollen natürlich nicht alle Möglichkeiten für Polynome ausprobieren. Das heißt, da braucht man Theorie. Das macht Spaß. Ich setze hier einfach nur Lesezeichen und wir gehen in dieser Vorlesung nicht weiter darauf ein. Aber es gibt transzendente Zahlen. E ist transzendent, Pi ist transzendent. Viele andere spannende Zahlen sind transzendent. Und in gewisser Weise sind das sogar extrem viele. Die algebraischen Zahlen, auch wenn uns jetzt nur solche einfallen, sind gar nicht so viele. Das ist sehr begrenzt durch die Anzahl von Nullstellen, von Polynomen, bla bla. Ich habe Hände gesehen. Ja?
Geht das dann quasi für ein A, wenn es irgendwo ein solches Polynom gibt, das A Nullstelle davon ist, dann ist es automatisch algebraisch.
Es
gibt sich dafür ganz, ganz viele Polynome in der Theorie durchgehen, aber wenn es eins gibt, dann ist es algebraisch.
Wenn es eins gibt, ist es algebraisch. Es muss mit Koeffizienten aus dem richtigen Körper. Aus dem richtigen Körper funktionieren. Das heißt, Sie haben eine Begrenzung. Der obere Körper ist der, aus dem das Element kommt. Der Körper unten ist der, der vorgibt, welche Koeffizienten erlaubt sind. Und deswegen sind manche Sachen dann vielleicht über R algebraisch, aber über Q nicht. Ne, wenn Sie da einfach so ein bisschen gucken. Aber das macht das Leben interessant. Ja, ein Polynom reicht. Tatsächlich kann man sich dann später überlegen, dass man, wenn man eins hat, eins vom kleinstmöglichen Grad findet. Das kann man normieren. Das führt zum Minimalpolynom, Stichwort Übungsaufgaben. Da werde ich am Ende vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, weil ich nicht weiß, ob wir die ordentliche Definition heute schon sehen. Aber in diesem Fall sind das schon die Minimalpolynome. Das kann man sich überlegen. Man kann nichts von kleinem Grad finden mit Koeffizienten aus Q, wo man das nur stellen kann. Das müsste man noch ein bisschen begründen, aber so haben Sie noch was zu tun. Ja.
Wäre man da nicht schon in der Algebra 1, wenn man da ja tendenziell irreduzible Elemente sucht, oder?
Ja, aber zu zeigen, dass das Minimalpolynom irreduzibel ist, ist nochmal der nächste Schritt. Die Definition ist erstmal, dass es möglichst klein, hart und normiert ist und dass die das nur stellen. Aber sehr nett, das ist eine Brücke zur Alpha 1 und zu Polynomen. Schauen wir weiter. Es kann sein, dass im Erweiterungskörper, also im großen Körper, alle Elemente algebraisch sind über den kleinen. Sowas kommt vor und es gibt Gründe, warum diese Erweiterungen besonders schön sind aus einer algebraischen Perspektive. Die nennen wir dann algebraische Körpererweiterungen. Bei C über R wissen wir jetzt noch nichts, also ich weiß was, aber das möchte ich noch nicht verraten. Bei R über Q wissen wir jetzt schon, dass es keine algebraische Erweiterung ist, weil wir reelle Zahlen kennen, die transzendent sind. Auch wenn wir gerade nicht beweisen können, dass sie transzendent sind, sondern das müssen Sie mit glauben oder nachlesen. Aber das heißt, es gibt wirklich beides. Es gibt Erweiterungen, die algebraisch sind, es gibt aber auch welche, die es nicht sind. Und für die, die es nicht sind, gibt es auch kein Wort. Denn eine transzendente Erweiterung wäre seltsam, weil man in der Regel irgendwas findet, was algebraisch ist. Also haben wir nur algebraisch und nicht algebraisch. Jetzt brauchen wir noch mehr Sprache. Genauso wie wir bei Gruppen manchmal konkret anfangen, indem wir Erzeuger hinschreiben oder bei Vektorräumen, indem wir ein Erzeugungssystem hinschreiben, genauso kann man auch bei Körpererweiterungen diese Sprache von erzeugenden Elementen verwenden und das sieht dann so aus. Wir haben eine Körpererweiterung L über K und jetzt schnappen wir uns eine Teilmenge vom großen Körper von L und wir bilden den Durchschnitt aller Teilkörper von L, die K und diese Menge enthalten. Dann kann man zeigen, dass das wieder ein Körper ist. Den nennt man dann K adjungiert, diese Menge oder diese Elemente oder so. Und wenn der große Körper aus dem kleinen erzeugt werden kann mit so einer konkreten Menge von Elementen, dann nennen wir diese Menge halt ein Erzeugungssystem dafür. Wir sagen, dass der große Körper über den kleinen endlich erzeugt ist, wenn man so eine endliche Menge finden kann. Das ist also sehr analog zu dem, was wir aus der linearen Algebra kennen. Und einfach nur, damit Sie mal so ein Beispiel sehen, U adjungiert I, siehe Übungsaufgabe, über die wir diskutiert haben. U adjungiert I ist jetzt eine Abkürzung für Durchschnitt aller Teilkörper von C, sag ich mal.
Denn I kommt aus C und dann ist Q,
also kann ich den benutzen. Durchschnitt aller Teilkörper von C, in denen sowohl Q liegt, als auch das Element I. Das ist also ein Teilkörper von C. Warum der interessant ist, na, das kann ich hoffentlich durch die Übungsaufgaben motivieren, aber das ist ein Beispiel für eine endlich erzeugte oder eine endliche Körpererweiterung in dem Sinne, dass man eine Basis hinschreiben kann, nämlich 1 und i. Das ist also einerseits der Durchschnitt über alle A-Reihen, A-Teilkörper von C, I in A, U ist der Teilmenge von A. Das ist die Definition. Aber man kann sich überlegen, dass man das schreiben kann als Menge aller A plus B, I, bei A und B ausgenommen. Und das ist eine schöne Körpererweiterung von Q. Auf die Art und Weise kann man Körper basteln, die zwischen Q und R oder zwischen Q und C liegen, und sodass man eben nicht gleich so ein Riesending hat, sondern etwas, was nur ein bisschen größer ist als der Grundkörper. Hier ist der Erweiterungsgrad 2. Und wenn man sich zum Beispiel nur für Nullstellen des Polynoms x hoch 4 minus 1 interessiert oder so, dann ist das ein interessanter Körper. Und so entstehen auch viele dieser Körpererweiterungen historisch und dann später in der Galois-Theorie. Man fängt in Q an, man hat ein Polynom, von dem manche Nullstellen nicht in Q liegen, und dann bastelt man los, um einen Körper zu finden, wo man Nullstellen findet und mit denen arbeiten kann.
Ja. Kann man das auch als Erzeugungssystem schreiben?
Ja. Allerdings müsste man, wenn man diese Notation benutzt, sehr klar definieren, was man damit meint. Hier meine ich ja das Erzeugnis als Vektorraum von 1 und i, als Vektoren in C über Q. Das müsste man sehr genau spezifizieren. Das machen wir in dieser Vorlesung gar nicht, sondern wir verwenden eher das. Und hier habe ich die 1 weggelassen, weil die in Q liegt und nicht gebraucht wird. Die Standardnotation bei uns in der Vorlesung, bei Körpererweiterungen, wo man so Elemente adjungiert, ist nicht die mit den erzeugenden Systemen, sondern diese hier bitte.
Aber wenn ich das jetzt in Beweisen verwenden würde, dürfte ich das überhaupt?
Nee, die Tutoren wissen nicht, was gemeint ist.
Ah, okay.
Deswegen schlage ich vor, wirklich das zu nehmen, was wir hier aus gutem Grund einführen, weil das die Standardnotation ist, nämlich das. Oder wenn Sie damit gar nicht klarkommen, dann müssen Sie am Anfang einer so ein Erklärkästchen machen und sagen, ich schreibe das so, weil. Das Problem ist einfach, dass wenn wir mit Körpern arbeiten und wenn wir die mal als Körper und mal als Vektorräume betrachten, dass wir dann jedes Mal den Kontext herstellen müssen. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich ja erstmal nicht, ist jetzt irgendeine Art von Körpererzeugnis gemeint oder ist ein Vektorraumerzeugnis gemeint. Hier haben wir die Definition, hier ist klar, was gemeint ist. Okay? Gut, wir haben also jetzt endliche Erweiterungen, das heißt, der Erweiterungsgrad ist endlich. Wir haben endlich erzeugte Erweiterungen, das heißt, es gibt eine endliche Menge, die man adjungieren kann, sodass man den großen Körper kriegt, und das ist erstmal nicht dasselbe. Genau wie bei Vektoren. Jetzt spezifizieren wir das noch weiter, und zwar so, wie wir auch bei Gruppen nicht nur endlich erzeugt haben, sondern als Spezialfall noch zyklisch, nämlich eine Menge reicht, so haben wir bei Körpererweiterung ein Analogon, nämlich einfache Körpererweiterung. Eine Körpererweiterung heißt einfach genau dann, wenn es reicht, ein Element aus dem großen Körper zu schnappen und zu adjungieren, um alle Elemente aus dem großen Körper zu bekommen. Koadjungierie ist eine schöne, einfache Körpererweiterung. Und die ist sogar einfach und algebraisch. Das ist ganz toll, werden wir noch sehen. Also ein bisschen hier und ein bisschen, wenn Sie möchten, in der Galaxie. Haben Sie zu diesen ganzen Wörtern Fragen? Um das mit dem Polynom nochmal aufzugreifen, ja, bei algebraisch reicht es, ein Polynom zu finden, das es tut. Für eine einfache Körpererweiterung reicht es, ein Element zu finden, das es tut.
Zum Beispiel hätte ich auch Koadjungierwurzel 3 nehmen können, Quadratwurzel 2. Das ist auch eine einfache Erweiterung über das ist einfach, das sehen wir, weil ich habe nur ein Element animiert. Wenn ich jetzt eine Basis mitschreiben möchte, in Vektorraumsprache, wird es schon knifflig. Hier kann ich nicht 1 und dritte Wurzel 2 nutzen, hier brauche ich mehr. Aber nach unten.
Okay, Gelegenheit nochmal durchzuatmen oder noch was zu fragen und dann geht es gleich weiter. Ja.
Heißt aber, wenn eine Körpererweiterung einfach ist, hat die nicht automatisch also ist dieses in E in Klammern, dieser Index?
Nee, das ist der Erweiterungsgrad.
Und das ist dann nicht automatisch?
Aber die Analogie zu Index ist gut, weil das die gruppentheoretische Sprache ist, ja, die wir dem später gegenüberstellen.
Erweiterungsgrad, ja.
Genau. Sagen Sie nochmal, was Ihre Frage war?
Also wenn wenn die Erweiterung einfach ist, ist dann der Erweiterungsgrad 1.
Interessante Frage, wir gucken ins Publikum.
Das hier ist eine einfache Erweiterung.
Koadjungiert I über Q, weil ich nur ein Element erweitere, ist der Erweiterungsgrad 1. Das würde ja bedeuten, dass ich eine Basis finde für diesen Körper über Q mit nur einem Element. Dann wären die gleich. Ich brauche, wie ich sehe, zwei Elemente, 1 und I. Der Erweiterungsgrad ist 2. Tatsächlich gibt es einfache Erweiterungen, die unendlich sind. Koadjungiert Pi. Koadjungiert Pi über Q, das ist einfach aber hat unendlichen Erweiterungsgrad. Denn wenn der Erweiterungsgrad endlich wäre, könnte ich Ihnen beweisen, dass Pi algebraisch über Q ist. Und das ist es nicht. Siehe, nächste Seite oder übernächste oder so. Okay, mehr Fragen sehe ich gerade nicht. Dann zeigen wir jetzt etwas, was aussieht wie der entsprechende Satz in der Gruppentheorie. Genauso wie wir da so einen Satz haben für Indizes von Untergruppen, die ineinander liegen, so haben wir hier den sogenannten Gradsatz. Und der ist wichtig für Körpererweiterung. Wenn ich nämlich 2 habe, A über L und L über K, dann ist der Erweiterungsgrad vom großen Körper, vom ganz großen, sollte ich sagen, also hier ist A, hier ist L, hier ist K. Der Erweiterungsgrad vom ganz großen Körper A über den ganz kleinen K ist das Produkt der Erweiterungsgrade, ganz großer über großem, großer über kleinen. Zeigen wir zu Fuß, indem wir quasi linear Algebra machen und Basen hinschreiben. Und was sind Spezialfälle, die wir ignorieren können? Ich würde sagen, wenn irgendwas unendlich ist. Oder? Also, wenn die beiden Erweiterungsgrade A über L und anders, wenn von den Erweiterungsgraden A über L oder L über K einer unendlich ist, dann muss der gesamte Erweiterungsgrad auch unendlich sein. Das heißt, in dem Moment, wo irgendwas unendlich ist, ist die Aussage nicht mehr interessant. Das heißt, im Beweis müssen wir uns nur darauf konzentrieren, was passiert, wenn die beiden Erweiterungsgrade a über l und l über k endlich sind. Das heißt, da kommen natürliche Zahlen raus und dann zeigen wir, dass wir als Produkt den Erweiterungsgrad von der großen Erweiterung bekommen. Und zwar, indem wir ganz konkret eine Basis hinschreiben, wo die Anzahl der Elemente steht.
Also ist dieser Satz nur sinnvoll, wenn der Grad endlich ist.
Nur dann trifft er wirklich eine Aussage. In dem Moment, also der ist allgemein formuliert, er stimmt immer, er stimmt auch, wenn die Erweiterungsgrade irgendwo unendlich sind, aber das ist halt nicht mehr interessant. Dann gibt es dann keine tolle Aussage mehr. Das, was wir jetzt machen mit diesen Erzeugungssystemen und wie wir dann ein Erzeugungssystem für die große Erweiterung basteln, das geht im Prinzip auch, wenn die Erweiterungsgrade unendlich sind. Aber die Aussage ist ja nicht mehr so stark. Dann stehen wir einfach Unendlichkeit und endlich.
Aber kriegt man dann nicht Probleme bei unendlich war unendlich?
Warum solltest du Probleme?
Na, also aus der Analysis weiß ich noch, dass man immer vorsichtig sein sollte, wenn man so unendlich mal unendlich macht und unendlich durch unendlich.
Na, hier multiplizieren wir nur und der Erweiterungsgrad steht ja für etwas. Der steht für eine Dimension. Das heißt, wenn da eine der Erweiterungen unendlich ist, dann ist die Aussage, die da steht, richtig und sinnvoll. Sie hat aber keinen zusätzlichen Informationsgehalt. Sie wussten vorher, dass die Dimension unendlich war. Interessant ist der Satz dann, wenn alle Erweiterungsgrade endlich sind. Er ist auch sonst richtig, aber er hat dann keine Aussagekraft. Das wäre hier mein Haltung dazu. Ich sehe nicht, dass man den Satz nur für endliche Erwartungen formulieren kann. Ich verstehe den Punkt. Aber ich würde sagen, dass es sofort was anderes ist, wenn man da Rechenregeln stehen hat, die auf einmal keinen Sinn mehr ergeben, wenn eine der Zahlen quasi unendlich ist. Wo sind wir denn? 5,3. Dann schreibe ich jetzt einmal so einen Satz hin, wie falls einer der Erweiterungsgrade unendlich ist, dann ist der Satz richtig und uninteressant. Ich glaube, es ist leicht, wenn wir den Beweis machen und Sie die Konstruktion sehen, einfach mal deutlicher wird, warum ich sage, dass unendlich kein Problem ist. Falls einer der Erweiterungsgrade seien also die Erweiterungsgrade endlich. Und ich gebe jetzt mal den Erweiterungsgraden, die auf der rechten Seite stehen, Namen. Ich glaube, die heißen N und M und ich muss jetzt nur gucken, was ist. Wir zeigen in Wirklichkeit noch was Stärkeres. Wir zeigen nämlich nicht nur diese Gleichung, sondern wir zeigen auch, falls auf der rechten Seite die beiden Erweiterungsgrade endlich sind, dann ist der Erweiterungsgrad auf der linken Seite auch endlich und er ist genau das Produkt. Das ist also noch ein Tick stärker. Sagen also jetzt, n soll der Erweiterungsgrad von a über l sein. Oh, übrigens, auch eine kleine Übungsaufgabe. Dimensionen von Vektorräumen können 0 sein. Ich behaupte, Erweiterungsgrade können nie 0 sein, die sind immer mindestens 1. Kleine Aufgabe zum Überlegen, falls sie inzwischen langweilig wird. Ja, wenn ich Erweiterungsgrade habe, dann habe ich ja quasi Anzahlen von Elementen in einer Basis, jeweils von einem großen Körper über den kleinen, und dann kann ich das ja mal hinschreiben. Ich kann ja mal so eine Basis von A über L hernehmen und den Leuten Namen geben, zum Beispiel klein a. Und ich kann den Leuten aus L aus einer Basis Namen geben. Machen wir das? 2 A1 sind die Menge, die A1 bis AN enthält. Eine L-Basis von A. Seien eine L-Basis von A und die anderen heißen, glaube ich, B, genau, und sei B1 bis BN eine, was habe ich möchte gleich neue Elemente basteln und muss aber kurz motivieren, warum und warum das überhaupt sinnvolle Elemente sind.
Die Lage ist ja so, wir haben hier unten unseren Grundkörper K, dann haben wir da drüber unseren Körper L, darüber den Körper A, irgendwas davon darf auch gleich sein, das wissen wir nicht, L und A zum Beispiel können gleich sein. Der Punkt ist, dass alles, was wir hier betrachten, innerhalb des großen Körpers A stattfindet. Ne? Alle Elemente, die da rumlaufen, laufen irgendwo in A rum. A ist ein Körper, das heißt, innerhalb von A können wir alle Rechnungen ausführen, die man im Körper halt so ausführen kann. Wir können addieren, subtrahieren, multiplizieren, bis zu einem gewissen Grad dividieren. Wir haben multiplikative Inverse für alles, was nicht neu ist. Klammern, Distributivgesetz, bla bla bla. Können wir alles tun, weil wir die ganze Zeit innerhalb von A sind. Und deswegen existieren die Elemente, die ich jetzt hinschreibe, für alle die aus der Menge, das richtig schon machen, 1 bis M. Von BI mit AJ. Das heißt, wir klettern quasi. Mit den Bs kommen wir von K zu L, mit den As kommen wir von L zu A und meine Idee ist jetzt, diese Cs zu basteln, in der Hoffnung, dass wir mit denen in einem Schritt von K zu A kommen. Wir werden jetzt zusammen zeigen, dass diese Cs ein Basis bilden für A über K und damit haben wir es dann, denn die Anzahl ist offensichtlich die richtige. Wir zeigen. Das ist die Menge C. Das ist die Menge dieser C. Wir haben nämlich dann gezeigt, dass aus den endlichen Erweiterungsgraden für A bei L und L über K folgt, dass der große Erweiterungsgrad auch endlich ist und dass er genau das Produkt der Erweiterungsgrade ist. Bevor wir loslegen, merke ich inzwischen. Denken an die lineare Algebra. Eine Basis ist ein linear unabhängiges Erzeugungssystem und man kann sich Arbeit sparen, wenn man schon weiß, was die Dimension ist. Das wissen wir aber nicht, also müssen wir wirklich zu Fuß zeigen, dass wir eine Basis haben, indem wir beide Basiseigenschaften nachweisen. Wenn ich wische, können Sie sich überlegen, womit Sie anfangen möchten. Mit welcher der beiden Eigenschaften? Na, haben wir irgendwelche Vorlieben? Erst lineare Unabhängigkeit oder erst Erzeugungssystem? Nö, eines ist egal. Dann, wie steht es hier bei mir? Bei mir steht zuerst Erzeugungseigenschaft, also machen wir erst das.
Ich muss also irgendwie alle Leute aus A basteln können aus diesen CJ-Menschen mit Koeffizienten aus K.
Gut. Dann nehmen wir uns ein Element, sei D, aus A. Da A1 bis AN eine Basis bilden für A über L, kann ich mit Koeffizienten aus L und einer entsprechenden Linearkonvention dieses D basteln. Nehmen wir uns also solche Koeffizienten. Die heißen L1 bis LN. So, das war die erste Stufe. Ich bin jetzt quasi, ich habe hier oben mit so einem kleinen D angefangen und jetzt bin ich quasi hier runtergeklettert. Ich habe Koeffizienten aus L benutzt und meine Basis und habe dann das Element D dargestellt. Jetzt bin ich hier auf dieser L-Ebene angelangt und muss jetzt noch die Koeffizienten L1 bis LN mithilfe von Nerviakkumulation über K darstellen. Das geht aber, weil wir haben ja ein Erzeugungssystem zu L über K. Also macht jetzt noch was für jedes L. Sei laut. Quasi für alle J gleichzeitig. Dann existieren jetzt Körperelemente aus K und die nenne ich KJ1 bis KJM. KJ1 bis KJM aus K mit der Eigenschaft, dass ich dieses LJ als Linearkonversion schreiben kann mit diesen Koeffizienten. Und mit der Basis hier oben, B1 bis Bn, mit meiner K-Basis von L. Und jetzt sehen Sie bestimmt schon, können wir das einfach zusammenbasteln. Was mache ich jetzt? Ich schreibe mein D mit diesen Ls. Jedes L ersetzt sich durch diese Linearkombination, dann habe ich da auf einmal eine Kombination stehen für D mit Koeffizienten aus K und mit solchen Kombinationen aus A's und B's. Aber die Kombinationen von den A's und B's sind ja genau wie C's. Deswegen sehen wir da gleich eine Linearkombination in C. So sehen wir also, ich schreibe mal ein bisschen was hin. D ist L1 mal A1, da ersetze ich jetzt das L1 durch diesen Ausdruck da. K1 mal B1 und so weiter plus K1M mal Bn mal, da bin ich hier beim ersten Summanden, mal A1 plus und so weiter. Jetzt bin ich beim letzten Summanden Ln mal An. Ln ersetze ich hier und zwar hiermit. Dann steht da Kn1 B1 plus und so weiter plus Knm Bn und das Ganze mal An. Und das kann ich jetzt bestimmt noch irgendwie zusammenfassen oder wir starren es an. Ja, wir starren es an, das macht mir Spaß. Wenn ich hier ausmultipliziere, dann steht da B1 mal A1, B2 mal A1 und so weiter, bis hin zu Bn mal A1. Das sind alles Leute aus der Menge 10. Und die Koeffizienten, die davor stehen, diese Ks, die kommen aus K. Dann gucke ich weiter, in der Mitte passiert dasselbe und hier auch wieder Koeffizienten aus K und Kombinationen B1 mal A1, B2 mal A1 und so weiter bis Bn mal A1. Das sind auch wieder solche C-Leute. Also sehe ich, dass das ein Erzeugnis von C geht über K. Und das war die Erzeugniseigenschaft. Und hier bin ich jetzt in der Vektorraumsprache geblieben, weil wir ja weder linear zeigen, dass das eine Basis ist. Das schreibe ich halt so als Vektorraum. Gut, dann brauchen wir noch die lineare Unabhängigkeit. Das heißt, wir müssen irgendwie die Null darstellen. Ja, das kann ich ja auch wieder mit solchen Koeffizienten machen. Vielleicht nenne ich sie aber anders, weil das sonst irritierend ist. Was ich aber schon gerne beibehalten würde, ist, also ich, nochmal, wir haben jetzt ein Erzeugungssystem mit insgesamt n mal m Elementen. Und von dem möchte ich ja zeigen, dass es linear unabhängig ist. Ich könnte jetzt Linearkombinationen hinschreiben und könnte die Skalare durchnummerieren mit 1 bis n mal m. Dann würde aber diese Zuordnung verloren gehen, wie wir sie hatten, dass also die Koeffizienten oder die Bezeichnungen da zu diesen CIJ passen mit zwei Indizes. Und weil uns das vielleicht durcheinander bringt, werde ich die Notation so beibehalten, dass meine Körperelemente zwei Indizes haben, genau wie vorher. Dann sortieren wir die gleich so zusammen, dass man sieht, was wohin gehört. Seien also Lambda 1
1 bis Lambda n m aus k, so dass wir hier eine Linearkonvention mit diesen Koeffizienten für den Nullvektor hinschreiben können. So dass 0, das ist jetzt die 0 aus a, das ist aber dieselbe wie die 0 aus l und die 0 aus k, denn das ist eine Körpererweiterung. Die kleineren Körper sind immer Teilkörper vom Großen und haben deswegen dieselbe 0. Jetzt brauche ich doch irgendeinen Koeffizienten. Ich mache es also nicht auf über die i's. I läuft von 1 bis n und j läuft von 1 bis m oder umgekehrt. Ja, aber so ist es einfacher. J mal c j, weil nämlich dann die i's und die j's genauso sind wie oben. Das heißt, die i's benutze ich, um von 1 bis m zu laufen und die j's benutze ich, um von 1 bis n zu laufen. Dann ist alles konsistent mit der Notation, die wir vorhaben. So, wie war das nochmal? Lineare Unabhängigkeit heißt, wenn ich den Nullvektor ausdrücken kann mit diesen Leuten als Linearkonvention, und zwar so, dass die Elemente, die da stehen, paarweise verschieden sind, dann geht das nur, wenn alle Koeffizienten 0 sind. Und jetzt sehen wir, warum ich die Koeffizienten so beschrieben habe. Denn ich kann das jetzt umschreiben. Auf. Wir haben hier in Wirklichkeit eine Doppelsumme stehen und ich drösel das jetzt so auf, dass man wieder sieht, wie die C und J eigentlich zusammengebaut sind. Das sieht dann folgendermaßen aus. Außen laufe ich von 1 bis L mit meinem J, drinnen laufe ich von 1 bis M mit meinen I's, habe natürlich die gleichen Koeffizienten, also Lambda I. Aber jetzt drösel ich das so auf. Hier habe ich jetzt J1, J2 und so weiter bis Jm. Das ist genau die Idee, die wir vorhin hatten mit diesem LJ, wie wir die dargestellt haben. Das heißt, in dieser inneren Klammer verarzte ich den Teil, der zum Körper L gehört. Und dann habe ich für jede solche Summe hier ein Körperelement aus der Basis für A oder L, also ein A. Das ist dann ein LJ. Und wir gucken nochmal, ob das wirklich dasselbe ist. Die Summe ist die gleiche. Ich summiere in der gleichen Weise über die Lambda Ji. Das heißt, ich muss nur gucken, was mit diesem BIAJ ist. Aber BI mal AJ ist doch nach Definition da oben genau CJ. Also habe ich hier wirklich die gleiche Summe stehen. Es ist nur ein bisschen anders hin sortiert. Durch dieses Umsortieren sehen wir jetzt hier in der Mitte quasi neue Koeffizienten, und zwar Koeffizienten aus L. Das heißt, wir sehen eine Linearkonvention der A's mit Koeffizienten aus L und was rauskommt, ist der Nullvektor. Wir wissen allerdings, dass die A's eine Basis bilden über L für den großen Körper A. Wenn wir also die 0 aus A, also die 0 in unserem Vektorraum, darstellen können mit den A's, mit so einer Linearkonvention mit Elementen aus L, dann geht das nur, wenn diese Koeffizienten aus L alle 0 sind. Für all diese Leute, also für jedes einzelne J, dass dann immer diese Summe für dieses feste J 0 ist. Und J läuft von 1 bis 1. Schreiben wir es einmal auf. Diese Summe für dieses feste J über Lambda Ji mal Bi muss 0 sein. Ich würde normalerweise 0 in L schreiben, weil es alles in L stattfindet, aber weil die Körper alle nur gleich sind, bleibe ich bei 0 auch. Und als Begründung schreibe ich nochmal dazu, dass die A's eine Basis bilden. Bei den A's aus N eine L-Basis für A ist. Das heißt, wir haben jetzt quasi in der oberen Stufe der Körpererweiterung argumentiert. Wir haben da eine Linearkonnektion mit der Basis, mit der wir angefangen haben, für A stehen, wo die Koeffizienten für den Nullvektor, und dann müssen diese Koeffizienten aus L, die da stehen, jeweils eine Null sein.
Allerdings haben wir hier jetzt ja ein Körperelement aus L stehen, also eine Linearkonnektion in L, mit unserer Basis, mit der wir angefangen haben, für L über K, mit Koeffizienten aus K, wo 0 rauskommen. Das heißt, jetzt benutzen wir einfach in der zweiten Stufe, quasi unten, dass wir eine Linearkonnektion haben aus einer Basis mit Koeffizienten aus dem Grundkörper, wo der Nullvektor rauskommt, und dann müssen alle Koeffizienten 0 sein. Das heißt, jetzt sehen wir für jedes J, dass diese Lambdas 0 sind. Das haben wir aber für alle, deswegen sind alle Koeffizienten 0. Dann geht es darum, dass man diese Wörter kennt und dass man Beispiele kennt. Aber bei solchen Resultaten zum Beispiel, da ist es dann schon hilfreich, einfach diese Idee zu wissen. Also, wie beweist man den Gradsatz? Naja, man nimmt sich eine Basis für den Zwischenkörper über den kleinen, für den großen Körper über den mittleren, und dann bastelt man daraus eine Basis für den großen Körper über den kleinen. So. Wenn man das als Idee hat, ist es schon ganz viel wert. Dann warte ich mal kurz, ob Sie Fragen haben, bevor wir weitermachen. Insbesondere können Sie, wenn Sie jetzt einen Grundkörper haben und dann mehrere Elemente adjugieren, um auf eine Körpererweiterung zu kommen, dann können Sie quasi stufenweise immer ein Element adjugieren, dann das nächste und können den Gradsatz anwenden, um den gesamten Erweiterungsgrad auszurechnen. Da gibt es so ein paar Standardfehler, die da immer gemacht werden. Wenn Sie das interessant finden, kann ich da gleich noch was zu sagen. Aber erstmal Ihre Frage.
Wenn ich jetzt unendlich viele, also eine Dimension unendlich habe, dann kann ich die ja nicht mit einer Basis erzeugen.
Na doch, die ist unendlich. Jeder Vektor hat eine Basis. Auch eine unendliche Dimension. Das heißt, die Idee funktioniert immer noch, nur dass man dann eben nicht mehr diese endlichen Summen hat, sondern dass man so unendliche Linearkonnektionen zulassen muss. Aber die Idee funktioniert. Jeder Vektor hat eine Basis über den Körper, über den Definitions.
Dann bekomme ich ja aber theoretisch rein, oder? Wenn ich jetzt unendlich viele.
Ja, so unendliche Linearkonnektionen. Und ich habe ja auch nicht behauptet, dass man dann genauso argumentieren will, deswegen habe ich ja extra diesen Teil vorher ausgeschlossen.
Aber Basen gibt es trotzdem. Also die Idee mit den erzeugenden Systemen und Linearkonnektionen, die funktioniert trotzdem. Wir gucken uns das immer nur für endliche Erweiterungen an. Was für Fragen gibt es noch? Okay. Achso, und wenn Sie dazu Beispiele sehen wollen, nach dem Motto, ja, machen Sie doch mal so eine Erweiterung mit mehreren Elementen und dann in Stufen und zeigen Sie, wie man den Gradsatz da benutzt, einfach Bescheid sagen am Ende, wenn ich Sie nochmal frage, und dann kann ich dazu eine Podcast-Folge machen. Hier kommt das, was ich vorhin schon im Kopf benutzt habe, aber ohne Ihnen das zu sagen. Jede endliche Körpererweiterung ist algebraisch. Also, wir hatten einfache Erweiterungen, ein Element reicht. Und da haben wir schon festgestellt, die können dann trotzdem unendlich sein, weil nämlich zum Beispiel das Element, was man da adjungiert, transzendent ist. Tatsächlich ist das auch genau der Fall, in dem das passiert. Hier lernen wir jetzt, wenn wir eine Körpererweiterung haben und wenn wir aus irgendwelchen Gründen wissen, dass der Erweiterungsgrad endlich ist, dann können wir zeigen, dass die Erweiterung algebraisch ist und dass also alle einzelnen Elemente aus dem großen Körper algebraisch sind über den kleinen. Das ist heftig. Das ist überhaupt nicht schwer zu beweisen, aber es ist ein ganz, ganz toller Satz, über den ich mich sehr freue. Und ich muss aber ein bisschen wischen.
Das ist Satz 4, 5. Ich muss stehen lassen. Und einer der Gründe, warum ich jetzt immer bei endlich bleibe und warum ich dann auch nicht so ausführlich auf diese Unendlichkeitsfragen antworte, ist der, dass in dem Teil der Mathematik, in dem wir dann später diese ganzen Sachen anwenden wollen, wir so gut wie nur über endliche Körpereigenschaften reden. Es gibt unendliche, genauso wie es unendliche mentale Vektorräume gibt und unendliche Gruppen und sowas. Das gibt es alles, aber ich
finde das nicht so interessant wie das endliche Zeug. Deswegen konzentriere ich mich auf das endliche Zeug. So. Ja, was haben wir denn zu tun? Erstmal brauchen wir Bezeichnung. Wir müssen anfangen mit einer Erweiterung, die muss irgendwie heißen. Sei L. Und jetzt müssen wir noch mal kurz überlegen, was hieß endlich zu sein. Das hieß, dass wir eine endliche Teilmenge von L finden können, sodass, wenn man die an K ranadjungiert, der große Körper L rauskommt. Möchtet ihr irgendeine Bezeichnung? Nö, eigentlich brauche ich das nicht. Wir können einem Erweiterungsgrad einen Namen geben. Also Symbol zu weisen, sei N der Erweiterungsgrad, sodass also, wenn wir jetzt nochmal überlegen, was der Erweiterungsgrad war ja die Dimension des großen Körpers aufgefasst als Vektorraum über dem kleinen, oder in anderen Worten die Anzahl der Elemente einer Basis. Wir finden also eine n-elementige Basis von L über K. Wenn Sie einen n-dimensionalen Vektorraum haben, egal wo auf der Welt, und Sie schnappen sich in diesem Vektorraum n plus 1 paarweise verschiedene Elemente, was können Sie dann über diese Menge von Elementen aussagen? Das ging schnell.
Es existiert mindestens ein Element, was ich aus einer Linearkombination der anderen darstellen kann.
Richtig, genau. Das heißt, wenn man das als Erzeugungssystem. Ja, also falls das ein Erzeugungssystem wäre, dann könnte man es kleiner machen, man könnte ein Element weglassen. Wie kann man das anders formulieren? Was folgt daraus, dass man einzelne Elemente durch die anderen als Linearkombination darstellen kann? Wie könnte man es noch anders formulieren? Stellen Sie sich R3 vor als Vektorraum über R. Dimension ist 3. Wenn Sie 4 paarweise verschiedene Elemente haben, was können Sie über die Menge mit diesen 4 Elementen dann aussagen?
Das mindestens, also ein Element lässt sich als eine Jahrkombination der anderen 3 darstellen.
Genau, das hatten wir gerade schon. Und jetzt suche ich nach noch einer anderen Formulierung, die das gleiche aussagt. Ja?
Ich kann ein Element davon weglassen.
Ja, kommt drauf an, was Sie da machen wollen mit der Nähe.
Also, wenn ich
das. Sie erzeugen das Gleiche. Wenn Sie das weglassen, erzeugen die auch das Gleiche. Mir war es trotzdem ein bisschen zu allgemein. Je nachdem, was Sie mit der Nähe machen wollen, ist es vielleicht nicht sinnvoll, was wegzulassen. Aber im Sinne von was erzeugen, die haben sie völlig recht. Könnte man das weglassen. Ich will da was anderes hinaus. Ja.
Die Menge der Vektoren ist linear abhängig.
Genau. Das ist noch eine andere Formulierung für das, was Sie gerade gesagt haben. Und es ist die, die uns hier weiterhilft, weil man nämlich aus der Definition der linearen Abhängigkeit folgernd oder argumentierend etwas hinschreiben kann, was uns dann zu einem Polynom führt. Denn wo wollen wir hin? Algebraisch. Wir wollen also zeigen, dass jedes Element aus L Nullstelle von einem Polynom ist mit Koeffizienten aus K, was nicht das Nullpolynom ist. Und da kommen wir jetzt hin, und zwar über die lineare Abhängigkeit. Das ist die Sprache, die uns hier hilft. Ist jede N plus 1 elementige Menge in L linear abhängig? Kriegt man auch aus dem, was Sie vorher vorgeschlagen haben, dass man nämlich ein Element durch die anderen darstellt, dann kann man auch eine Linearkombination hinschreiben, die nicht trivial ist für den Nullvektor. Das kommt alles auf selber raus. Gut, nachdem wir das vorgearbeitet haben, schnappen wir uns jetzt irgendein Element aus L und suchen ein Polynom, mit dem wir sehen können, dass das Element algebraisch ist. Nehmen wir uns ein Element und nennen es A. A, L, beliebig, und wir behalten bitte im Hinterkopf, wo wir hinwollen, bei den nächsten Argumenten. Erster Fall. Wir finden zwei Potenzen von A, wir können ja Potenzen bilden, wir sind in einem Körper, das heißt, wir können Elemente mit sich selber multiplizieren. Wir finden zwei Potenzen mit unterschiedlichen Exponenten, die aber gleich sind. So was kann passieren. Nehmen wir also mal diesen Fall an, es gibt K und M aus der 0, so dass K kleiner als M ist und beide kleiner gleich M. Und so dass die Potenzen A hoch K und A hoch M gleich sind. Vorsicht! Es geht schnell, dass wir in Körpern immer in den gleichen Beispielen denken, Q, R, C und so weiter, also unendliche Körper mit Charakteristik 0. Vorsicht, es gibt auch noch andere. Wenn Ihnen das also komisch vorkommt, was hier steht, dann denken Sie bitte immer mit, wir wissen nicht, was für eine Charakteristik unser Körper hat und wir wissen auch nicht, wie sich bei der Multiplikation Sachen verhalten. Das könnte ja auch alles endlich sein. Aber in dem Moment, wenn wir das haben, sehen wir doch sofort ein Polynom. Und zwar nehme ich dann einfach das Polynom x hoch m minus x hoch k. Diese beiden Exponenten sind unterschiedlich. Das Polynom ist normiert, die Koeffizienten kommen aus dem Grundkörper und es hat a als Nullstellung. Das ist nicht das Nullpolynom. Und hat a als Nullstellung. Fertig, a ist also Arsch. Juhu! Nächster Fall. Wenn das nicht passiert, dann sind doch die Potenzen von A, also A hoch 0, A hoch 1, bla bla bla, bis hin zu A hoch n, wo wir die Grenze gezogen haben, paarweise verschieden. Sonst wären wir im ersten Fall. Richtig gezählt habe. Hier habe ich ja sozusagen A hoch 0 stehen. Dann habe ich also 0, 1, 2 und so weiter bis n. Das sind n plus 1 Leute. Und die sind paarweise verschieden. Und deswegen haben wir uns vorher überlegt, was dann passiert. Denn eine solche Menge, die aus solchen Elementen besteht, muss jetzt linear abhängig sein. Deswegen war das wichtig, dass die nicht alle nehmen. Damit ist A Nullstellung des Polynoms. Ja, wie muss das jetzt aussehen? Ich drehe es wieder alles um, damit es so ist, wie ich das sonst immer schreibe. Lambda Fertig. Wir haben in beiden Fällen rausgekriegt, dass wir ein Polynom finden aus Kx, was nicht das Nullpolynom ist, aber A als Nullstelle. Also sind die ganzen Leute algebraisch und damit ist die Körpererweiterung algebraisch. So, wo stehen wir also? Aus endlich folgt algebraisch. Ich behaupte, aber das ist dann was für die Galois-Theorie, eine einfache algebraische Erweiterung ist endlich und da kann man dann auch noch mehr sagen. Vielleicht mal gucken, ob wir es schaffen, das hier anzugucken und zu beweisen, aber es wäre ansonsten noch verhandelbar. Jedenfalls sehen wir, dass man eine Theorie entwickeln kann. Man muss nicht immer zu Fuß Polynome finden, man muss nicht immer zu Fuß alles nachrechnen, sondern wenn man irgendwoher weiß, dass die Erweiterung, die man da sieht, endlich ist, dann kann man algebraisch daraus schlussfolgern, ohne wissen zu müssen, wie die Polynome aussehen, die das tun. Und damit kommen wir zum nächsten Satz. Der beinhaltet im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, aber noch mehr. Und ich überlege gerade, vielleicht zeige ich das eher so skizzenweise, aber wenn Sie es interessant finden, dann fragen Sie und dann kann ich auch noch Beispiele dazu machen. Ja.
Noch eine ganz kurze Frage zum zweiten Fall, dass die Menge 1a a Quadrat bis hin zu a n paarweise verschieden sind, dass linear abhängig sind, sieht man, aber wieso folgt das aus paarweise verschieden sein?
Nee, das folgt nicht aus. Ich versuche das Argument nochmal von vorne zu erzählen und dann bitte ich Sie nochmal zu fragen, an welcher Stelle es unklar ist. Also, wir nehmen jetzt die Elemente von 1, a, a Quadrat und so weiter bis a auf n her. Und ich mache jetzt die Aussage, das sind paarweise verschiedene Elemente und deswegen sind es n plus 1 Stück. Das ist die Aussage, die ich mache. Wenn die nicht paarweise verschieden wären, dann wären ja irgendwo mal zwei solche Potenzen gleich, obwohl die Exponenten verschieden sind, dann wären wir aber im ersten Fall. Deswegen unterscheide ich die so. Also, die Idee, bevor ich das so aufgeschrieben habe, war meine Idee, ich gucke mir die Elemente von 1 bis a auch n an und jetzt gucke ich, sind davon zufällig zwei gleich, denn dann geht mein anderes Argument nicht. Deswegen ist es der erste Fall, wenn da zwei gleich sind, machen wir was anderes. Wenn die nicht gleich sind, sondern wenn da alle paarweise verschieden sind, dann kann ich diese Idee benutzen mit der linear abhängigen Menge und kann dann so mein Polynom basteln. Meine Logik, also in meinem Gehirn war es quasi so, ich will auf den zweiten Fall hinaus, aber falls da Unfälle passieren, muss ich mich darum kümmern. Ergibt es Sinn? Gut. Noch mehr?
Hätte man die Phasenunterscheidung umgehen können, hätte man einen Widerspruchsbeweis zu führen?
Bestimmt. Wie hätten Sie den Widerspruch angefangen? Also mit welcher Annahme?
Na, ich hätte angenommen, dass die Körpererweiterung nicht
Das heißt, Sie hätten gesagt, angenommen, wir finden ein transzendentes Element, dann gibt es kein solches Polynom. Ja, kann ich mir vorstellen, wobei ich ehrlich gesagt denke, dass die Argumentation am Ende genauso ausgesehen hätte, aber vielleicht sogar länger geworden wäre. Weiß ich nicht genau. Mein Gefühl ist, dieses explizite Konstruktive geht hier schneller. Aber von der Logik her, ja klar, hätten Sie genau gemacht. Ja. Noch mehr? Dann schauen wir auf Satz 5. Und ich schaue auch mal ein bisschen auf die Zeit. Mal gucken, was wir nächstes Mal noch machen wollen. Ja, doch. Wir sollten uns den Satz angucken und zumindest die Ideen aus dem Beweis, weil es wirklich schön ist und weil es zeigt, auf welche Arten sich einfache Körpererweiterungen unterscheiden können. Denn was wir hier im Prinzip sehen, ich gehe gleich ins Detail, was wir hier im Prinzip sehen, ist Folgendes. Wir haben einen Körper K. Wir haben einen großen Körper L darüber und jetzt schnappen wir uns ein Element und adjungieren das. Und dann sehen wir, dass es da zwei verschiedene Geschmacksrichtungen von Körpererweiterung gibt, die dabei rauskommen können. Wir sehen also, dass da was fundamental Unterschiedliches passiert, je nachdem, ob dieses eine Element, das ich an den Grundkörper K ranadjungiere, transzendent oder algebraisch ist. Wenn es transzendent ist, dann kriege ich zack sofort eine unendliche Erweiterung und habe eigentlich wenig Ahnung, so, was da passiert. Wir sehen gleich, was man da zeigen kann. Und in dem anderen Fall habe ich eine einfache Erweiterung mit einem algebraischen Element, die ist endlich und ich habe sehr viel, sehr konkrete Informationen. So, das sind die beiden Geschmacksrichtungen. Gucken wir es uns doch mal genauer an. Die Bezeichnungen sind so, wie ich das gerade schon gesagt habe, K und L sind Körper, L soll wieder der Große sein. Und die Situation soll so sein, dass man L aus K erzeugen kann mit Hilfe von nur einem Element. Wir haben also eine einfache Körperarbeit. Erster Fall, A ist transzendent über K. Und dann ist es eine unendliche Erweiterung und wir können sogar noch was Genaueres sagen. L sieht nämlich so aus wie ein Quotientenkörper vom Polynomring Hals. Das heißt, es ist nicht irgendeine wilde unendliche Körpererweiterung, sondern die hat schon eine gewisse Struktur. Die Leute sehen aus wie Quotienten von Polynomen, wobei das Polynom durch das man teilt nicht das Nullpolynom ist. So, immerhin. Anderer Fall, wenn A algebraisch ist über K, dann finden wir ein sozusagen möglichst kleines Polynom über K, das A als Nullstelle hat. Und das wird dann später Minimalpolynom heißen. Und dann kann man den Erweiterungsgrad der Körpererweiterung konkret bestimmen. Wir wissen also nicht nur, der ist endlich, sondern wir wissen, das ist der Grad von diesem besonderen Polynom. Dieses Polynom ist irreduzibel. Hier ist die Brücke zur Algebra 1, über die wir schon gesprochen haben. Und wir können sogar die Struktur des Erweiterungskörpers bestimmen. Der ist nämlich dann isomorph zu einem Faktorring vom Polynomring Kx. Hier ist wirklich eine krasse Brücke in die Algebra 1. Das alles kann man sich überlegen. Und wir gehen da jetzt mal rein und ich gucke mir, wo überall ich ins Detail gehe und wo ich das nur andeute, zumal wir ja manche der Argumente, die wir hier brauchen, in der Algebra 1 auch schon gesehen haben. Das muss ich dann gleich spontan entscheiden. Ja.
War das ein normiertes Polynom, war das nicht mit primitiv? Also dass das
Polynom primitiv sein muss? Normierte Polynome sind primitiv. Aber Primitivität ist hier an dieser Stelle keine interessante Kategorie, weil wir nur über Körpern arbeiten. Primitivität von Polynomen ist eher interessant, wenn wir Polynomringe haben, über Ringe, die keine Körper sind selber. Ja. Los, oder? Haben Sie noch Fragen? Wollen Sie ein Beispiel sehen, bevor wir... Oh. Ich will ein Beispiel sehen.
Wer hat noch einen?
Moment, bevor ich mische und wir in den Beweis kommen. Wir hatten vorhin dritte Wurzel 2.
Wenn wir also koadjungiert dritte Wurzel 2 angucken wollen, dann wissen wir jetzt schon aus dem Beispiel vorhin, das ist dieser Fall 2. Das einzige Ding, was wir hier adjungieren müssen, ist algebraisch über den Grundkörper. Das heißt, Fall 2 sagt, wir können den Erweiterungsgrad ausrechnen, wenn wir so ein Polynom kleinsten Grades finden, normiert, bla bla bla, mit der Eigenschaft, dass dritte Wurzel 2 eine Nullstelle ist. Wir hatten doch da vorhin schon so ein Polynom stehen. Was war das nochmal? Was war nochmal das Polynom? Der Grad ist auch klein. Könnte es sein, dass wir noch was Kleineres finden? Naja, der Grad müsste dann ja 1 oder 2 sein. 1 ist Käse, denn wenn der Grad 1 wäre, dann wäre dritte Wurzel 2 rational. Das ist es nicht. Grad 2 könnte theoretisch noch gehen. Aber da muss man sich halt einfach überlegen, dass man für dieses Polynom keine Zerlegung findet in Qx mit Grad 1 und Grad 2. Die anderen beiden Nullstellen sind sogar komplex und nicht reell von diesem Polynom. Ne, da braucht man dritte Einheitswurzeln. Das heißt, wenn man das Polynom in Linearfaktoren zerlegt, in C oder über C, dann sieht man eine reelle Nullstelle und zwei, die komplex sind und nicht reell. Wenn Sie das interessant finden, fragen Sie mich später, dann kann ich Ihnen das noch mehr erzählen. Und dann fange ich an, die Bilder zu malen, die ich dann später in Galois-Theorie male. Tut mir leid, es ist leider alles eine einzige Werbeveranstaltung für Galois-Theorie. Und ich habe aber noch eine Frage gesehen. Ich weiß noch nicht mal, wo. Ja?
Sieht man nicht direkt weinen, wenn man versucht, das zu also wenn man versucht, dieses Element noch weiter zu zerlegen, irreduzible Elemente. Mhm. Aber da, wenn man das jetzt versucht, weiter zu zerlegen, da fällt mir direkt die dritte polynomische Formel ein. Und das.
Für hoch 3?
Ja, eben. Also, man kriegt ja erstmal. die Endomyelstellen raus?
Ja, aber nur die eine, das ist der Punkt. Also wir landen dann bei x minus Wurzel 2. Soll ich noch das hinschreiben? Cx, wo die ganzen Polynome dann einzahlen, aber dann nur eine reelle Nullstelle. Und deswegen sehen wir, dass wir das über Q definitiv nicht noch weiter zerlegen können. Der Grad ist also 3. Und das heißt, dass man jetzt ohne eine konkrete Basis hinzuschreiben, sehen kann, dass Q dritte Wurzel 2 über Q Erweiterungsgrad 3 hat. Man kann eine Basis basteln, können wir auch machen, aber dann sind wir schon halb in der Galois-Theorie. Dann können Sie auf einen Punkt nochmal wiederkommen und machen das dann. So. Jetzt aber zum Satz. Ja?
Das, was wir dann jetzt daraus mitnehmen, der Erweiterungsgrad lässt sich nur das Polynom ablesen. Ist das das, was wir daraus
machen? Ja, der Erweiterungsgrad lässt sich ablesen. Es ist nämlich genau der Grad vom Minimalpolynom. Das heißt, was man in der Praxis macht, wenn man in einer Situation ist, ist, man sucht erstmal ein Polynom, das es tut. Und dann guckt man, ist das schon das Minimalpolynom oder nicht. Und praktisch machen wir das dann zum Beispiel so, indem wir uns das Ideal angucken, das von Minimalpolynom erzeugt wird. Da liegt dann ja dieses Polynom, das wir gefunden haben, drin, aber es ist vielleicht kein Erzeuger, also zerlegen wir, wir suchen irgendwie, da gibt es später Tricks. Hier hätten wir übrigens auch mit Eisenstein zeigen können, das Polynom ist irreduzibel, also muss es schon selber als Minimalpolynom sein. Sie sehen, wir haben schon ganz viel Material aus diesen beiden Vorlesungen, wir müssen das dann nur richtig zusammenwerfen und dann sehen wir das. Aber ich freue mich wieder zu sein. Wir verwenden jetzt einfach die restliche Zeit, um das 5.5 zu beweisen oder zumindest eine ziemlich gute Beweisskizze zu haben. Einfach weil er so schön ist. Und in der nächsten Woche, wo wir dann haben, oh ja, das ist ja schon die letzte Folge zum nächsten Woche.
Oh, ja. Da möchte ich noch ein bisschen motivieren, wie man mit diesem Thema Nullstellen von Polynomen auf neue, auf andere Begriffe kommt und warum dann da Gruppen plötzlich eine Rolle spielen, warum es also auch sinnvoll ist, Gruppentheorie und Körpererweiterung in einer Vorlesung anzugucken. Ach, ja, und da werde ich mich auch wieder sehr freuen. Gut. Wir haben da ja schon Notationen, wir haben K und L, wir haben A, wir haben diese Erweiterung. Wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen und es riecht ja auch alles so, als müsste man einfach dieser Fallunterscheidung folgen, die wir da schon angelegt haben.
Und der Schlüssel zum Verständnis ist mal wieder eine Abbildung. Und zwar setze ich den Polynome ein. Ich nehme den Einsetzungshomomorphismus. Jetzt müsste der Schreibfehler in meinen Notizen. Einsetzungshomomorphismus. Und zwar setze ich A ein. A ist ja dieses Element, das wir da addieren. Sei Sigma von Kx nach L. Und ich erkläre gleich, warum das sinnvoll ist. Der Einsetzungshomomorphismus für das Element A. Einsetzende Polynome bildet einen Homomorphismus, wenn man ein festes Element einsetzt. Das heißt, es verträgt sich mit Addition und Multiplikation. Und wenn ich A in Polynome aus Kx einsetze, dann kommen ja sozusagen Linearkombinationen von Potenzen von A aus und die Koeffizienten kommen aus K. Das heißt, es landet alles im Körper L. Deswegen ist die Abbildung wirklich eine Abbildung nach L. Und jetzt gucken wir uns das Bild an. Können wir das Bild irgendwie beschreiben? Na, ich habe ja gerade schon erzählt, wie das aussieht, wenn man in ein Polynom A einsetzt. Das Polynom hat Koeffizienten aus K, die bleiben da irgendwie, und dann haben wir also Potenzen von x stehen, und anstelle von x kommt A, also haben wir Potenzen von A. Mit Koeffizienten aus K davor und wir haben ja alle möglichen Linearkombinationen, die man so bilden kann. Das heißt, das Bild sieht aus wie eine Menge von Linearkombinationen, die läuft von 0 bis n. Dann haben wir also das Gedanke, I mal A und I.
Linearkorrelationen können beliebig lang werden, das heißt, n ist unbeschränkt. Und die Lambda n kommt aus R. So sieht es irgendwie aus. Was ist mit dem Kern?
Was ist mit dem Kern? Kann mir erstmal jemand einfach nur aufgrund der Definition sagen, was der Kern hier ist? Wie sieht er aus? Eine Hand habe ich schon. Traut sich noch jemand? Oh, ja.
Die Polynome, die A als Nullstelle haben.
Gucken wir mal. Also, Behauptung ist, dass in P aus Rx mit der Eigenschaft P von A gleich 0. Ist das die Behauptung? Schauen wir mal, ob das stimmt. Der Kern ist ja definiert als Menge der Elemente aus dem Startbereich mit der Eigenschaft, dass wenn man Sigma anwendet, die 0 im Zielbereich rauskommt. So. Sigma anwenden heißt für so ein Polynom, dass man da A einsetzt. Das stimmt also, was hier steht. Und das 0 rauskommt im Zielbereich stimmt auch, denn L ist ein Erweiterungskörper von K. 0K und L sind dasselbe, also schon alles richtig gesehen. Vielen Dank. Und wir wissen, dass solche Nullstellenideale, okay, wir wissen ganz viel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. K ist ein Körper. Was wissen wir also über die Polynomien Kx? Bitte einmal kurz den Differenzteil der Algebra 1 aktivieren. Was wissen wir über Kx?
Ja.
Der ist euklidisch. Also ein Hauptidealding. Der Kern ist ein Ideal, wird also erzeugt von irgendeinem Polynom von möglichst kleinen Grad, aber da so finden wir unser Sigma-Polynom. Es sei denn, was könnte der Kern auch sein?
Naja, 0. Wenn da nur das Nullpolynom drin liegt, dann ist nichts mit Minimalpolynom. Dann finden wir nämlich da drin nichts Normiertes. Nichts mit Grad, der irgendwie vernünftig ist, sondern wir finden nur das Nullpolynom. Wir sehen also, dass wir da jetzt in so eine Fallunterscheidung reinlaufen, je nachdem, ob der Kern nur aus dem Nullpolynom besteht oder nicht. Und das ist auch genau die Unterscheidung, A ist transzendent, A ist algebraisch, und daher kommt der Aufbau dieses Satzes. So, jetzt gucken wir mal.
Ja. Ist ein Minimalpolynom?
Nee, denn das Minimalpolynom soll dann mit Definition normiert sein. Und das Nullpolynom hat nur Nullkoeffizienten, also niemals die 1, also es ist nicht normiert.
So, keine Ahnung, ob ich noch in der Nähe meiner Notizen bin, wahrscheinlich nicht.
Erster Fall. Der Kern besteht nur aus dem Nullpolynom.
Satz steht mit dem Homomorphiesatz für Ringe.
Mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Dann folgt der erste Teil des Satzes. Aus dem Homomorphiesatz für Ringe. Ich gebe Ihnen das so ein kleines Stichwort und ansonsten lesen Sie dann bitte einfach im Buch nach, was da genau passiert. Aber im Prinzip ist es das Argument. Wir haben jetzt dieses Sigma, wenn der Kern nur aus dem Nullelement besteht, dann ist Sigma injektiv. Und wenn man den Homomorphiesatz verwendet, dann hat man Kx ist isomorph zu einem Teilring von L und dann kann man damit weiter argumentieren.
Dafür braucht man den Homomorphiesatz, das, was ich da hingeschrieben habe, und man braucht auch nochmal Quotientenkörper, aber das hatten wir auch in der Algebra 1 und deswegen glaube ich, dass Sie die paar Zeilen weiß, die da jetzt noch fehlen, sich selbst überlegen oder nachlesen können. Jetzt gucken wir auf den zweiten Fall, wo der Kern nicht nur aus dem Nullpolynom besteht, und das ist genau dann der Fall, wenn A algebraisch ist. Wir suchen uns also jetzt ein erzeugendes Polynom und wenn wir das normiert wählen, dann ist das automatisch das Minimalpolynom, so heißt das dann später. Das heißt, da beweisen wir jetzt gerade diesen Teil, dass es ein eindeutig bestimmtes normiertes Polynom von kleinstem Grad gibt, das A als Nullstelle hat. Das ist jetzt alles Linear und Algebra 1, was ich da reinwerfe. Wie gesagt, dann später unser Minimalpolynom. Warum ist es irreduzibel? Na, auch wieder, weil wir hier in Körpern arbeiten. Wenn das nicht irreduzibel wäre, dann könnte man es ja faktorisieren. Das Einsetzen von A würde dann dazu führen, dass wir da so zwei Faktoren haben, wo jeweils A eingesetzt wurde und insgesamt kommt 0 raus. Also muss dann bei einem der Faktoren schon 0 stehen. Und dann hätten wir ein Polynom von kleinerem Grad, was A als Nullstelle. Mit der Gradformel, na, ist es wirklich die Gradformel, das ist eigentlich eher die Nullteilerfreiheit von L. Warum ist der Erweiterungsgrad dann
der Grad des Polynoms?
Und daraus folgt, dass wir jetzt eine Basis finden für L über K, die einfach nur aus Potenzen von A besteht. 1, A, A Quadrat und so weiter. Und wann sind wir quasi fertig? Also wann können wir aufhören mit diesem Erzeugungssystem? 1, A, A Quadrat und so weiter. Naja, dann, wenn wir wissen, dass die neuen Leute, die da kommen, erzeugt werden können von den vorherigen. Das sagt uns aber das Minimalpolynom, wie das geht. Denn der Grad des Minimalpolynoms, das heißt da, wo wir dann also wenn wir jetzt Minimalpolynom einsetzen, dann stehen da noch Potenzen von A mit irgendwelchen Vorfaktoren, wo die Summe dieser Faktoren insgesamt 0 ergibt. Ne? Einsetzen des Minimalpolynom heißt ja, wenn A einsetzen, kommt 0 raus. Das heißt, da steht so eine Linearkombination, Potenzen von A und Vorfaktoren und diese Linearkombination ergibt 0. Das heißt, wir können den Teil, der beim Einsetzen rausgekommen ist, mit der höchsten Potenz darstellen als Linearkombination von den kleineren Potenzen. Vorhin zum Beispiel, als wir Erweiterungsgrad 3 hatten, steht es aber okay. Hier, wenn wir hier dritte Wurzel 2 einsetzen, dann haben wir ja das eingesetzt um 3 minus 2 gleich 0. Und das heißt insbesondere, dass ich dieses Element hoch 3 darstellen kann mit Sachen, die vorher da waren, mit niedrigen Potenzen. Das heißt also, dass wir eine Basis bekommen für den großen Körper oder den kleinen, indem wir Potenzen von A bilden, 1, A und so weiter, bis zum Grad des Minimalpolynoms als Exponent minus 1. Und das sind dann insgesamt so viele Leute, wie der Grad des Minimalpolynoms annimmt. Insbesondere ist 1, A und so weiter, bis A hoch Grad Q minus 1 Grad Q minus 1 1 K-Basis von L. Denn wenn wir wissen, dass beim Einsetzen des Minimalpolynoms 0 rauskommt, vereinfachen sich halt diese ganzen Linearkombinationen, weil wir immer wieder Potenzen von A ersetzen können. Und wenn wir jetzt schauen, wie viele Elemente das sind, wir fangen hier mit A hoch 0 an, also 0, 1 und so weiter bis Grad von Q minus 1. Die Anzahl der Elemente ist also der Grad von Q und so können wir sehen, dass der Erreichungsgrad genau der Grad von Q ist. Das ist ein bisschen magisch, aber was mich daran freut, ist, dass wir jetzt zum, ich weiß gar nicht, das wievielte Mal, das dritte Mal mindestens, nicht da vorlesen, dass wir so eine Abbildung suchen, so einen coolen Homomorphismus, der über eine Fallunterscheidung uns dann alles liefert, was wir wissen wollen. Das hatten wir bei zyklischen Gruppen, das hatten wir bei Primkörpern und so und jetzt sehen wir das nochmal. Hier das halt einsetzen. Wir könnten noch ein kleines Beispiel angucken. Die Zeit haben wir auf jeden Fall. Ja, ich nutze mal das Kästchen, was da unten noch frei ist. Ein kleines Beispiel. Das ist vielleicht auch eins, was ein bisschen überraschend ist. Mal gucken. Ja.
Ist hier ein Polynom mit Koeffizienten aus K.
Genau, ja. Das haben wir gefunden, indem wir dieses Ideal angeschaut haben, Kern von Sigma, also Länge der Polynome, die A als Nullstelle haben, darin haben wir es gefunden. Das war ein Ideal. Hier ist ein winziges kleines Beispiel. Wir hatten doch vorhin diese dritten Einheitswurzeln. Hier, ja. Ich kürze das mal ab, ich nenne das mal Polynom. Das ist also dann die Einheitswurzel, die dritte Einheitswurzel, die, wenn ich mir C vorstelle und den Einheitskreis, die dann so oben rechts, oben links liegt und unten links liegt das komplex kombiniert, das ist die hier. So. Das ist also eine schöne, komplexe, nichtwellige Zahl, die können wir doch mal an Q dranhängen und gucken, was mit Körperweiten daraus kommt. Das macht bestimmt Spaß. Wir gucken uns einfach an, gucken wir uns hier vor, egal. Lieber Q. Was würden Sie schätzen, was der Erweiterungsgrad ist? Aus dem Bauch raus. Ohne nachzudenken. Zeigen Sie Finger oder sagen Sie irgendwas. Was denken Sie, was ist der Erweiterungsgrad? Na? Mutig. 3. Denkt noch jemand 3? Sieht irgendwie so aus, ne? Dritte Einheitswurzel? Ja? Haben Sie eine andere Idee? Auch 3. Okay. Dann sagen Sie mir mal ein Polynom von Grad 3, was funktioniert. Woran Sie sehen,
dass der Erreichungsgrad gleich 1. Haben wir einen Polynom, ne?
X hoch 3 minus 1.
X hoch 3 minus 1, genau. Das stabilisiert keinen Kandidat, deswegen sehen wir sofort Omegas algebraisch. Super. Ist das schon das Minimalpolynom? Dann wären wir ja fertig mit unserem Scheinersatz. Nee. Der Erreichungsgrad ist 2. Das ist das Minimalpolynom. Okay, wer möchte noch mehr Beispiele sehen oder noch andere Beispiele oder wer möchte, obwohl nee, da muss ich gar keine Podcast-Folge machen. Wenn Sie den genauen Beweis mit allen Details erklärt haben wollen, dann brauchen Sie einfach nur das Buch und das Audio dazu. Da erzähle ich das alles. Ja. Frage?
Ja, und zwar, wir haben ja hier als W eine imaginäre Zahl genommen.
Ja.
Und wir erweitern in Q.
Nee, nicht in Q, sondern über Q.
Über Q. Und kriegen wir da nicht...
Nee, das ist gerade der Witz. Körpererweiterungen erlauben uns, Körper zu erweitern. Das heißt, vorher waren wir bei Q, jetzt machen wir den Körper größer, sodass dieses tolle Element Omega, diese wunderschöne dritte Einheitswurzel, da drin liegt. Das ist ja gerade der Witz, dass wir das wollen. Wir wollen eine Zahlbereichserweiterung machen, aber kontrolliert. Also nicht einfach sagen, wir nehmen für alles 10, sondern wir nehmen diesen Körper, wir machen den einfach nur gerade so groß, dass die Nullstellen von diesem Polynom da alle drin liegen und nicht nur die 1. Das ist der Witz. Direkt dazu noch mehr oder zum Satz allgemein? Oder sonst könnten Sie mir jetzt auch noch Wünsche mitgeben. Wozu brauchen Sie noch was?
Wir haben heute viele neue Definitionen gesehen. Wollen Sie da irgendwo noch mehr Beispiele haben? Oder was würde Ihnen jetzt noch weiterhelfen, bevor wir dann nächste Woche das Kapitel und die Vorlesung abschließen? Ja.
Eine Verständnisfrage.
Ja.
Wenn ich mir jetzt dieses B wähle.
Das ist ein kleines Omega. Aber
ein kleines Omega.
Ja. Ja.
Und ich mir zum Beispiel den Zahlenstreu von Q nehme, dann ist es einfach nur, als ob ich diese eine Zahl da noch hin platziere und dann in ganz Q eine weitere Zahl existiert.
Nee, da kommt dann sofort viel mehr dazu. Das ist meine gaußsche Zahlenebene, da ist Q. Im Einheitskreis habe ich hier meine beiden Einheitswurzeln. Hier ist Omega und hier ist Omega Quadrat oder Omega Komplex kombiniert, das ist selber. Und ich arbeite jetzt eben nicht nur mit so einzelnen Punkten, sondern da kommt dann direkt so ein ganzes Gitter dazu. Ganz viel Zeug. Denn es ist ja ein Körper, also muss ich dann multiplizieren können, addieren, das heißt, ich muss natürlich auch sowas wie 2 mal Omega da drin haben, 5 mal Omega, 27 mal Omega und so. Mhm. Aber es ist kontrolliert. Wir machen den Körper größer, aber nur so ein bisschen. Ja, in gewisser Weise ist es so, wissen Sie noch, wie ich beim Prozentenkörper erklärt habe oder versucht habe, irgendwie so ein Bild zu malen von. Wir machen aus einem Integritätsbereich einen Körper, aber der Körper soll nur gerade so groß sein, dass die ganzen Rechenoperationen funktionieren und dass wir noch möglichst nah dran an diesem Ring sind. Und so ist es hier auch. Wir suchen Nullstellen von Polynomen und wir vergrößern unseren Grundkörper, aber gerade nur so weit, dass wir halt keine Nullstellen finden und wir wollen nicht noch ganz viel überflüssiges Zeug da unten haben. Deswegen diese kleinteilige, diese feinmechanische Arbeit, wirklich nur so ein Stückchen zu erweitern. Aber was rauskommt, soll ein Körper. Noch mehr Fragen oder Wünsche?
Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das Video noch läuft. Ja, läuft es noch.
Ja. Können Sie vielleicht den Podcast von Süloff gucken?
Natürlich. Was würden Sie denn da gerne nochmal sehen?
Vielleicht, wie man die aufstellt.
Also wie man konkrete Süloff-Gruppen findet?
Ja.
Ja? So ähnlich wie in der Übungsaufgabe?
Ja.
Ja, gerne. Noch was anderes zu Gruppen noch? Irgendwelche Wünsche? Gerade nicht. Okay. Nö, dann überlege ich mir da was. Mache ich gerne. Und dann lasse ich Sie jetzt mit diesem ganzen und mit dem Beispiel, oder das mich sehr gefreut haben, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao.